OneFM, der Football-Podcast.
Herzlich willkommen bei OneFL, dem Football-Podcast. Mein Name ist Emil und ich finde es fantastisch, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute schauen wir so ein bisschen auf den letzten Spieltag, was so am Wochenende alles passiert ist. Das erste London Game ist ja auch Geschichte. Zudem habe ich noch ein paar Neuigkeiten zusammengetragen, die für dich vielleicht interessant sein könnten. Und last but not least, nicht zu vergessen, das nächste Thursday Night Game steht ja auch schon vor der Tür. Morgen Nacht geht's los. Die Washington Commanders empfangen die Chicago Bears. Da schauen wir auch mal ein bisschen genauer drauf. Fangen wir doch einfach chronologisch an. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Die Jacksonville Jaguars empfangen in Anführungsstrichen zu Hause im ausverkauften Wembley Stadion die Atlanta Falcons zum ersten London Game der Saison. Die Jaguars gewinnen 23-7, hauptsächlich wegen ihrer starken Defense. Sie dominieren das komplette Spiel. So richtig spannend wurde es irgendwie nie. Die Offensive der Jaguars ist auf jeden Fall noch ausbaufähig, während bei Atlanta so gar nichts zusammenlief. Ohne Bijan Robinson und seine Leistung wären sie auf jeden Fall deutlich schlechter weggekommen. Die Carolina Panthers unterliegen den Minnesota Vikings zu Hause 13-21. Irgendwie wollte das Team aus Carolina nicht so recht gewinnen. In der ersten Halbzeit ist man noch mit einer kleinen Führung in die Pause gegangen. Dann haben sich die Vikings aber zusammengerissen und das Spiel im dritten Quarter gedreht, indem man einfach 14 Punkte am Stück produziert hat. Das vierte Quarter ging absolut ereignislos zu Ende. Kirk Cousins mit richtig schlechten Zahlen und anscheinend tut das dem Spiel der Vikings gut, denn wenn er gut spielt, dann verlieren sie in dieser Saison. Also weiter so, Kirk, vielleicht ist das genau der richtige Ansatz. Lass doch den Rest des Teams die Kohlen aus dem Feuer holen. Und Carolina will nicht gewinnen, da ist man wohl immer noch auf Rebuild aus. Außerdem haben die Indianapolis Colts zu Hause die Los Angeles Rams empfangen. Das Spiel startete stark für die Rams. Die gingen gut in Führung in der ersten Halbzeit. Sah das nach einem eindeutigen 20-0 aus, während dann die Colts doch noch zurückgekommen sind und ihre Stärke gezeigt haben, die ja schon die ganze Saison zu sehen ist. Das Spiel ging in die Overtime. Die Rams gewinnen 29-23 und das war auf jeden Fall spannend und damit hat, glaube ich, auch keiner gerechnet. Dann waren da noch die Tampa Bay Buccaneers, die nach New Orleans gereist sind, um sich dort den Saints zu stellen. Tampa Bay deklassiert New Orleans eindeutig mit 26-9. Die NFC South scheint klar in Piratenhand zu sein, hat man den Eindruck. Mayfield straft weiterhin alle Kritiker Lügen. Die Bucs haben gezeigt, dass offensiv und auch defensiv mit ihnen zu rechnen ist, während die Saints klanglos untergegangen sind. 3 Field Goals sind natürlich eindeutig zu wenig. Die Pittsburgh Steelers sind nach Houston gereist, um sich dort den Texans zu stellen. Und wenn man sich das Spiel vor der Saison vorgestellt hätte, wäre das mit Sicherheit ganz anders im Kopf abgelaufen. Die Texans gewinnen 30-6. Wenn Pittsburgh defensiv keine Punkte macht, passiert auch offensiv nicht viel und das war in dem Fall eben leider so. Bei Houston scheint wohl alles zu stimmen. Der neue Coach und der neue QB scheinen zusammen zu funktionieren. Starke Leistung, Houston, Gratulation. Die Browns haben zu Hause die Baltimore Ravens empfangen. Dorian Thompson-Robinson ist für Deshaun Watson eingesprungen und war offensiv ziemlich harmlos. Das Spiel ging 28-3 für die Ravens aus. Baltimore hat wohl den Schock der letzten Woche überwunden. Cleveland sollte nicht den Fehler machen, alles auf den fehlenden QB zu schieben. Mal abgesehen davon, dass das der erste NFL-Start von Dorian Thompson-Robinson war. Das heißt, da wäre ja vielleicht auch noch einiges an Entwicklungspotenzial vorhanden. Die Tennessee Titans haben zu Hause die Cincinnati Bengals empfangen und auch zerstört. Anders kann man das gar nicht ausdrücken. 27-3 ging das Spiel für die Titans aus. Tennessee und King Henry sind wieder erwacht und schlagen überraschend Joe, ich bin in dieser Saison jemand anderes, Burrow, im Vorbeigehen. Was ist da los mit Cincinnati? Klar, natürlich, Joe Burrow ist nicht fit, aber das kann doch nicht auf das ganze Team abfärben, oder doch? Auf jeden Fall Gratulation an Tennessee. Das war eine saubere Vorstellung. Viele Punkte gemacht, wenig zugelassen. Genauso wünscht man sich das in Nashville. Dann waren da ja noch die Eagles, die immer noch ungeschlagen sind. Und ich kann es gleich sagen, auch weiterhin bleiben. Denn die Washington Commanders unterliegen knapp in der Overtime 34-31 ging das Spiel aus. Ein super spannendes Division-Duell, mit dem man vorher wahrscheinlich nicht gerechnet hätte, denn Philadelphia war natürlich der klare Favorit. Washington hat sich aber sehr teuer verkauft, sich wacker geschlagen und da ist auf jeden Fall mit Sam Howell jemand am Start, der dem Team aus der Hauptstadt richtig viel Spaß machen kann. Die Buffalo Bills haben zu Hause die Miami Dolphins empfangen und wir haben alle ein Feuerwerk erwartet. Das wurde uns auch versprochen. Viele Punkte. Ja, das war auch so. Nur, dass dem Team aus Miami auf halber Strecke die Streichhölzer ausgegangen sind und ihre Feuerwerkskörper unbenutzt in der Ecke lagen. Denn die Buffalo Bills gewinnen 48-20. Eine großartige Leistung, weil man hat konsequent weitergespielt, ohne nachzulassen. Buffalo holt sich damit die Spitze der Division und für Miami ist das, glaube ich, kein kompletter Tiefschlag. Wir sind noch früh in der Saison und man kann mit Sicherheit noch die eine oder andere Stellschraube drehen, um das wieder besser hinzubekommen. Ganz klassisch in der NFL, wenn man in einer Woche zu offensichtlich gewinnt, dann wird die nächste Woche meistens doch gerne auch mal bitter. Die Denver Broncos waren bei den Bears in Chicago zu Besuch. Und das Spiel ging 28-31 für die Broncos aus. Das sah erstmal gar nicht wirklich so aus. Denn die Bears haben zur Halbzeit 21-7 geführt. Aber wie auch immer das passiert ist, haben sich die Broncos zurückgekämpft. Russell Wilson sah auf jeden Fall mehr nach Russell Wilson aus als die Wochen davor. Und man muss ganz klar sagen, Justin Fields in der ersten Halbzeit absolut überragend. Damit hat keiner gerechnet. Die Frage ist, woran liegt das? Braucht Fields den Druck, dass der fast seinen Job verliert und alle ihn hassen und er sich irgendwie immer unbeliebter macht? Oder was ist da der Grund? Also das würde ich wirklich sehr, sehr gerne wissen. Die Chicago Bears somit weiterhin sieglos. Und dann waren da ja noch die Los Angeles Chargers, die so gerne punkten und zu Hause gegen die Vegas Raiders ran mussten. Die Raiders ohne Jimmy G, der war dann doch nicht fit, mussten dann mit Aiden O'Connell auflaufen, der seinen Job ganz okay erledigt hat. Da waren aber einige Rookie- und Leichtsinnsfehler dabei, die mit Sicherheit mit einem anderen Quarterback nicht passiert werden. Da darf man aber natürlich nicht zu streng sein. Gerade am Schluss hätte man das Spiel noch auf 24-24 stellen können. Der Rookie-Quarterback hat dann aber ohne Zeitdruck und Grund eine Interception in die Endzone geworfen, womit das Spiel 24-17 für die Chargers ausgegangen ist. Man muss sagen, die Chargers haben sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, aber der Sieg geht vollkommen in Ordnung. Die Dallas Cowboys hatten die New England Patriots zu Besuch und nach letzter Woche war man sich natürlich nicht so ganz sicher, welche Cowboys man diese Woche bekommt. Das sah aber toll aus, denn man hat von New England nicht viel gesehen. 38-3 ging es aus. Das heißt, weder die Defense der New England Patriots hat gezeigt, dass sie es mit der Offense von Dallas aufnehmen kann, noch konnten sie die Cowboys offensiv schlagen. Mac Jones schwach und dann auch Bailey Zappi hat keinen Unterschied gemacht. Dallas hat gespielt, wie man es auch gegen Arizona erwartet hätte. Hoffentlich gibt es nicht den nächsten Cowboys-Höhenflug und Quo Vadis, New England. San Francisco hat zu Hause gegen Arizona gespielt, die man nach letzter Woche definitiv nicht mehr unterschätzen darf. San Francisco war aber durchweg stärker, hat den Gegner wirklich ernst genommen von Anfang an. Da war, glaube ich, dann ein großes Dank auch an Dallas zu richten, die eben letzte Woche gezeigt haben, dass man nicht zu entspannt an ein Cardinals-Spiel rangehen sollte. Das war ein starkes Spiel von San Francisco. Vor allen Dingen stand ein Mann im Fokus, nämlich Christian McCaffrey. Der Star-Running-Back hat gleich 4 Touchdowns erzielt. Mit den 13 Spielen in Folge, in denen McCaffrey jeweils mindestens einen Touchdown erzielte, hat er den Franchise-Rekord von Jerry Rice von den 49ers, dem das 12-mal geglückt ist, eingestellt. Also Gratulation auch dafür. Verdienter Sieg für San Francisco. Arizona war chancenlos in diesem Spiel. Damit San Francisco als einziges Team zusammen mit den Philadelphia Eagles noch ungeschlagen. So viel zum Thema die NFC ist schwächer als die AFC. Außerdem haben die Kansas City Chiefs den weiten Weg nach New York angetreten, um sich dort mit den Jets zu messen. Und wenn man das jemand vorher gesagt hätte, hätte er einen für verrückt gehalten. Zach Wilson statistisch in dem Spiel deutlich besser als Patrick Mahomes. Wie geht denn sowas? Die Chiefs haben trotzdem gewonnen, 23-20. Und das lag einfach daran, dass das erste Quarter der Chiefs fantastisch war und auch Patrick Mahomes fantastisch gespielt hat und man das ganze Spiel davon zehren konnte. Man ist im ersten Quarter 17-0 in Führung gegangen und danach sind die Jets dem die ganze Zeit hinterhergelaufen und konnten den Rückstand nicht mehr aufholen, beziehungsweise haben es geschafft, das Spiel auszugleichen, 20-20. Dann haben die Chiefs sich aber noch irgendwie durchgewirkt zu einem Field Goal. Also keine solide Leistung von den Chiefs, vor allen Dingen nicht von Patrick Mahomes. Da waren zwei Interceptions dabei, die nicht hätten sein müssen. Zweimal den Ball zu kurz geworfen. Ich hoffe, der Mann wird nicht jetzt schon alt. Und die Jets können irgendwie froh sein, aber irgendwie auch nicht, weil auch da sehe ich das ähnlich wie bei Justin Fields. Wenn alle auf einem rumhacken und man dann erst stärker wird, ist die Frage, wie lange hält das an? Ich hoffe natürlich, dass die Jets mit Zach Wilson sich irgendwie noch erholen können. Aber so richtig dran glauben tue ich nicht. Und wer da noch im Stadion war, um die Kansas City Chiefs, vor allen Dingen einen bestimmten Tight End anzufeuern, verkneife ich mir einfach. Und dann war ja noch das Monday Night Game, die New York Giants zu Hause gegen die Seattle Seahawks. Und dann frage ich euch, wenn Daniel Jones 11-mal gesackt wird, 2 Interceptions wirft und es 2 Forced Fumbles gegen die Giants gibt, wer hat dann gewonnen? Tja, das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Die Seahawks gewinnen 24-3. Offensiv ging bei den Giants gar nichts. Defensiv sah das teilweise ganz gut aus. Die Seahawks defensiv besonders stark. Offensiv wäre da mit Sicherheit auch mehr drin gewesen, aber vollkommen solide und in Ordnung. Es gab einen kurzen Schockmoment kurz vor der Halbzeit, in dem Geno Smith sich sozusagen selber anpasst, weil der Ball deflected wird und er ihn wieder fängt. Geht dann runter vom Platz mit einer Knieverletzung. Drew Lock kommt rein, spielt bis zur Halbzeit. Ich glaube, das sind noch so 4 Minuten. Nach der Halbzeit aber Geno Smith wieder auf dem Platz. Drew Lock sah übrigens auch gar nicht schlecht aus für die 4 Minuten. Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste, was den Backup-Quarterback angeht. Die Giants müssen einfach gucken. Das kann so auf jeden Fall nicht weitergehen. Damit das dritte Team mit nur 3 Punkten im Reigen und ich glaube das 5. oder 6. Team mit einem nur einstelligen Score an diesem Spieltag. Das ist natürlich echt unterirdisch. Erstaunlich, wie viele Spiele sehr eindeutig ausgegangen sind. Ein paar große und auch kleine Neuigkeiten habe ich auch noch für euch gesammelt. Beginnen möchte ich mit Aaron Rodgers, mit dem kann man eigentlich immer gut anfangen. Der Superstar-Quarterback der New York Jets war bei der NBC-Übertragung des Jets-Chiefs-Spiel anwesend und wurde von der Reporterin Melissa Stark gefragt, wie es denn eigentlich mit seiner Rehab aussieht. Er hat eine Rodgers-mäßige Antwort gegeben, nämlich er ist entschlossen und hat sich zum Ziel gesetzt, in Woche 7 wieder am Start zu sein und ins Team einzusteigen. Das ist natürlich sehr ambitioniert, würde ich es mal nennen, denn nach dieser Achillessehnenverletzung hieß es eigentlich, wäre er für die ganze Saison raus. Sein Rehabilitätsprogramm scheint wohl ziemlich anspruchsvoll zu sein. Er meinte, 5 Stunden am Tag wäre damit beschäftigt. Man kann nur hoffen, an sich würde das den Jets mit Sicherheit gut tun und der NFL und dem Spielplan auch, denn viele der Jets-Spiele waren als Primetime-Spiele geplant und das wäre schade, wenn die dann mit Zach Wilson laufen würden. Also klar, nach dieser Woche bin ich ein bisschen vorsichtig mit Aussagen über Zach Wilson, aber trotzdem, das wäre schon schön, wenn Rodgers zurückkommen würde und mal schauen, wie viel in dieser Aussage medizinische Gründe hatte und was davon dann doch eher Aaron Rodgers Magie-Vorhersagen waren. So oder so, es bleibt spannend. Von Aaron Rodgers direkt zu den Green Bay Packers. John Gordon, der Designer des legendären G-Logos der Packers, ist am Samstag gestorben. Laut einer Geschichte soll er das damals innerhalb von 24 Stunden entworfen und abgesegnet haben lassen. Und das Logo war geboren. Fantastische Geschichte, ein fantastisches Logo, wie ich finde. Rest in peace, John Gordon. Die Football-Gemeinde wird dich niemals vergessen. Außerdem gibt es noch eine Neuigkeit zu Outside-Linebacker Matthew Judon von den New England Patriots. Der hat sich im Spiel gegen die Cowboys am Bizeps verletzt und so wie es aussieht, ist wohl eine Operation geplant und man erwartet, dass er mindestens 2 Monate ausfällt. Das macht die Aufgabe für Bill Belichick mit Sicherheit nicht leichter. Man ist im Moment gerade 1-3. Und sieht nicht so aus, als ob die Saison ein Erfolg wird. Die Niederlage gegen die Dallas Cowboys war übrigens so ganz nebenbei auch die schlimmste, härteste Niederlage, die Bill Belichick in seiner Trainerlaufbahn einstecken musste. Also wirklich dunkle Wolken bei den Patriots. Vorhin habe ich ja über die 2 letzten ungeschlagenen Teams in dieser Saison gesprochen. Es gibt auch noch 2 Teams, die sind noch übrig. Die haben beide noch keinen Sieg errungen. Also das Gegenteil sozusagen. Und dazu gehören die Carolina Panthers und die Chicago Bears. Die haben nämlich morgen Nacht die Möglichkeit, im Thursday Night Game das sozusagen ungeschehen zu machen und sich den ersten Sieg der Saison zu holen. Es geht nach Washington gegen die Washington Commanders. Das wird mit Sicherheit keine leichte Aufgabe, denn die Commanders sind ziemlich gut drauf, besser als zu Beginn der Saison erwartet. Und Chicago bis jetzt weit hinter allen Erwartungen zurückgeblieben. Der einzige Lichtblick war die letzte Woche. Da hatte man zumindest einige sehr gute Momente, beziehungsweise auch eine sehr gute erste Halbzeit. Ich habe mir mal ein paar Statistiken angeschaut, die uns vielleicht ein bisschen weiterhelfen können, wer denn nun der Favorit ist und vielleicht gewinnen könnte. Als allererstes habe ich natürlich wieder die gute alte Turnover-Ratio rausgekramt. Die darf ja nie fehlen. Die Washington Commanders liegen da im Moment bei -3, heißt also 3 Bälle mehr verloren als gewonnen vom Gegner. Das ist ja unteres Drittel, kann man sagen. Das schlagen die Chicago Bears aber noch, denn die liegen bei -6 und sind damit auf dem vorletzten Platz, wenn ich das richtig sehe. Schlechter sind nur noch die Cleveland Browns, die Minnesota Vikings, die New York Giants und die Las Vegas Raiders. Also was das angeht, auf jeden Fall beides keine Spitzenteams. Das lag zum großen Teil natürlich auch an den Interceptions von Howell und Fields. Wenn man die Quarterbacks beider Teams gegenüberstellt, merkt man relativ schnell, dass die Zahlen sich doch sehr ähneln. Sam Howell mit 961 Gesamt-Passing Yards, Justin Fields mit 861, also genau 100 weniger. Dafür Justin Fields mit 7 Touchdowns und 5 Interceptions, während Sam Howell nur 4 Touchdowns bei auch 5 Interceptions zu verbuchen hat. Also alles doch recht nah beieinander. Nicht zu vergessen ist, dass die Washington Commanders sogar in einer Kategorie die NFL anführen und auf Platz 1 sind, nämlich bei den Kicking Points. Das sind 46 Punkte an der Zahl durch den Kick erzielt und Höchstwert in der Liga. Das sagt uns zum einen, dass die Commanders ihre Drives nicht so wirklich bis zum Touchdown zu Ende spielen, aber auf der anderen Seite auch, dass der Kicker Joey Sly eine echte Wucht ist und dass man sich auf den verlassen kann. Als kleine lustige Randnotiz, Joey Cape und Tony Sly, also nicht Joey Sly, sondern eben Joey Cape und Tony Sly, 2 Sänger von 2 sehr bekannten, guten amerikanischen Punk-Bands, haben zusammen eine Akustikplatte aufgenommen. Lohnt sich reinzuhören, nur so ganz nebenbei. Was auf der einen offensiven Seite die Commanders mit Joey Sly haben, haben die Chicago Bears auf der defensiven Seite, nämlich TJ Edwards. Der junge Mann ist im Moment auf Platz 2 der Tackle-Leader mit 51 Tacklen. Das war's auf der Haben-Seite. Jetzt müssen wir noch kurz auf die traurige Verlustseite schauen. Bei den Chicago Bears wird auf jeden Fall Josh Blackwell, der Cornerback, und Tevin Jenkins, der Offensive Tackle, fehlen, beide auf IR. Jalen Johnson, der Cornerback, und Eddie Jackson, der Safety, sind beide questionable. Auf der anderen Seite, den Washington Commanders, sieht's ein bisschen anders aus. ganze 4 Spieler questionable, darunter Christian Holmes, der Cornerback, Chris Rodriguez Jr., der Running Back und die 2 Wide Receiver Curtis Samuel und Jahan Dotson sind auch questionable. Das könnte die ganze Sache natürlich ziemlich schwierig machen und das Offensivspiel der Commanders deutlich erschweren, falls dem so sein sollte. Wie gesagt, questionable. Das bedeutet alles und auch wieder nichts. Das große Match-Prediction-Orakel sagt, dass die Washington Commanders mit einer 60%igen Wahrscheinlichkeit gewinnen werden. Und wer bin ich denn, dass ich mich gegen dieses Orakel stellen möchte? Da bin ich dabei. Ich glaube auch, dass die Commanders gewinnen wollen im Vergleich zu den Bears. Die haben sich wohl gerade wirklich den Umbruch auf die Fahne geschrieben und sind nicht so wild drauf zu gewinnen, auch wenn Justin Fields da vielleicht wirklich anderer Meinung ist. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn das Spiel spannender wird, als es auf dem Papier aussieht. Aber meine Daumen sind morgen Nacht auf jeden Fall für die Commanders gedrückt. Wow, da war echt wieder eine Menge los. Ich freue mich jetzt schon auf Woche 5. Außerdem, falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte, gibt's OneFL auch bei Instagram. Also schau gerne mal rein. Du findest uns unter One ausgeschrieben unterstrich F unterstrich L. Ich würde mich freuen, was von dir zu lesen und ich hoffe, wir hören uns am Sonntag wieder vor der großen Footballspiel-Explosion. Nicht vergessen, 2. London Game. Bis dahin.